herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der 52. Ausgabe des Schaubefehls. Der Podcast, bei dem sich zwei Kerle zumindest annähernd versuchen, gegenseitig Filme zuzuschustern, um die berühmte oder den berühmten Pile of Shame runterzuarbeiten. Oder wie hast du den neulich genannt, André? War das nicht irgendwie Stapel der Vorfreude?
Stapel der Vorfreude, ja. Wir hatten, ich hatte ja so einen Tweet gemacht von wegen Pile of Shame und so weiter, beziehungsweise ich hatte bei dem Kollegen Onno vom Filmtoast, Gruß, hatte ich gesehen, eine Followerin, glaube ich, bei ihm hatte das Stapel der Vorfreude genannt. Das fand ich, das habe ich dann übernommen, weil ich es schön fand, weil das vom Mindset her einfach doch stimmt, eigentlich besser ist, zu sagen, warum soll ich das denn nennen wie eine Fußfessel, die mich irgendwie begleitet, wie ein Klotz am Bein, sondern eigentlich ist es ja was Schönes. Man hat noch viel vor, am besten Falle gute Sachen, die man noch gucken oder konsumieren will. Kann ja auch Spiele sein oder CDs oder was auch immer. CDs, wow, hallo. Hallo, Herr Hacker, Sie alter Mann. Oder halt Platten oder irgendwas. Genau, Kassettendecks. Nee, also es können ja Medien sein, die man einfach, wie man sich ja freuen soll, wenn man ja Bock hat, die auch zu konsumieren. Also warum nennt man das nicht eben wirklich dann eben Stapel der Vorfreude und nicht irgendwie mal Stapel der Schande quasi. Von daher, das mochte ich ganz gerne.
Ja, fand ich eigentlich auch ganz nett. Wenn ihr mit uns über euren Stapel der Vorfreude reden möchtet, könnt ihr das gern tun. Und zwar auf dem brandneuen Podriders Discord-Server. Dort sind die meisten Podcasts aus unserem Netzwerk vertreten. Ich hab's täglich nebenbei an und André reagiert immer fein auf irgendwelche Postings. Und ja, da könnt ihr zu den unterschiedlichsten Themen euch austauschen mit allen, die schon da sind. Es sind gar nicht so wenig. Also von daher, kommt gerne vorbei, sagt Hallo und tretet mit uns in Kontakt.
Das klang jetzt wie so eine Zeitungsannonce für unseriöse Angebote. Ja, genau. Schreibt unter der Chiffrenummer.
Das dann reagieren wir auf euch. Wenn jetzt, wo demnächst wieder die Oscars anstehen, sind wir die Werbungen aus den Zeiten, in denen ich das Ding aktiv geguckt habe, wieder sofort im Kopf. Ich bin sehr gut zu Tieren und besonders gut zu Vögeln.
Ah Gott. Oder wie der Badewanne regeln, da irgendwie dumme Sprüche dabei, großartig, ja.
Ja.
Die guten alten verstörenden Fernsehzeiten. Wenn du Oscars sagst, direkt habe ich wieder bei mir alles sich zusammengezogen. Irgendwie ist ja auch schon irgendwie 2 Wochen und ich habe, glaube ich, noch irgendwie.
Nächste Woche sind die Oscars.
Ja, okay, noch schlimmer, weil ich habe noch irgendwie gefühlt 90% der Filme noch zu gucken, die zumindest für die Best Film of the Year Sachen, also zumindest die wollte ich immer gerne runtergeguckt haben. Alles schaffe ich eh nicht mehr, aber ja, da wird dann der Stapel der Vorfreude zum Stapel des Stresses. Aber ja, ja, es ist halt eh so, ne? Sonst haben wir uns ja immer gerne im guten alten Savoy hier in Hamburg niedergelassen, um die Oscars dann schön live zu gucken, auf der großen Leinwand mit Free Coffee die ganze Nacht und Snacks. Das war natürlich immer schön, aber mal gucken, vielleicht machen wir dann hier Heim-Session. Ich gucke sie ja nicht immer gerne live immer noch. Ich bin gespannt, wie sie dieses Jahr halt ausfallen werden. Also wie sie aufgezogen werden.
Na, es sind nur die Nominierten vor Ort mit Begleitung und die Laudatoren. Das Ganze wird auf 2 Locations ausgeweitet aus irgendeinem Grund. Es hat irgendwie mit den Musikacts zu tun wohl. Und ja, ich war sehr verwirrt, dass ich von den Filmen, die für den Animations-Oscar nominiert sind, alle bis auf einen gesehen habe. Immerhin. Und von dem Rest, glaube ich, keinen. Nicht mal Sound of Metal, der umsonst auf Amazon Prime ist und den ich eigentlich ganz spannend fand.
Habe ich auch noch nicht geschafft, ja.
Aber man kommt einfach nicht dazu. Zu einem anderen Film ist André bisher auch noch nicht gekommen, nämlich den Schaubefehl, den du jetzt in dieser Folge besprichst, Fire Away.
Was für eine Überleitung. Ein absoluter Profi, dieser Herr Holm, ein absoluter Profi. Ja, du hast mir einen Film gegeben, einen deutschen Film, zur Abwechslung mal wieder, und zwar Absolute Giganten.
Weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens nur die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, dann müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.
oder auch, wie ich gelernt habe, der Letterboxd im Englischen Gigantic von 1999. Und ja, ein Film von Sebastian Schipper. Damals sein Regiedebüt, hatte davor schon Schauspielerfahrung, aber das war sein erster eigener Film als Regisseur. Kennt man vielleicht heute oder heutzutage vor allem jetzt in den letzten Jahren eher durch den Victoria, diesen One-Shot, One-Take-Film, der ja auch ziemlich gefeiert wurde, beziehungsweise zumindest auf jeden Fall auf der technischen Seite, rein als Film diskussionswürdig. Ich fand ihn ganz gut. Ist kein Überflieger von der Story her, aber natürlich von der Technik her, von der Kameratechnik her beeindruckend. Und ja, das war so damals sein erstes Ding. Und ich habe ihn jetzt bei Amazon Prime Video geliehen für 3,99 in der HD-Version. Es gibt ihn nämlich beim Streaming nur in diesem komischen, ominösen Chili-Streaming-Dienst, den ich selber noch nie benutzt habe, aber er taucht immer wieder auf, wenn man solche Services wie Just Watch oder so konsultiert, um seine Filme zu suchen. Ja, ist auch irgendein Streaming-Dienst, habe ich wieder noch nie benutzt. Wenn man da ein Abo hat, dann ist der mit drin. Sonst kann man ihn eben bei Prime und Apple TV, also iTunes und Co., bei den gängigen Laien / kaufen für kleines bis mittelkleines Geld. Und ansonsten gibt es ihn aber auch ganz regulär von Warner auf DVD und Blu-ray. Der Film ist freigegeben ab 6 Jahren. Und ja, bevor wir ins Detail gehen, erstmal der Plot. Seit Jahren sind sie unzertrennlich, der melancholische Floyd, der großmäulige Rico und der gutmütige Walter. Doch nun hat Floyd beschlossen, am folgenden Tag Hamburg und damit auch seine besten Freunde Rico und Walter zu verlassen. Ja, kurz und knackig, ja, aber das ist eigentlich auch der Plot des Films, ja, denn ja, erstmal meine Erwartungen natürlich. Ich habe erwartet ich kannte den Film halt, wie habe ich letzte Folge, glaube ich, auch am Ende noch gesagt, wirklich nur vom Hörensagen. Ne? Ist so ein Titel, der natürlich immer mitschwingt, der als einer der bekannten großen deutschen Klassiker der Neuzeit irgendwie gilt. Ich hatte aber auch hier wieder so ein Zero-Interesse irgendwie, weil ich wieder, also ich will ja nicht immer dieses deutsche Filmding mitschwingen lassen, weil ich will mich davon ja auch selbst gerne immer frei machen. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte mit dem Film hatte ich irgendwie immer Sport verbunden. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Gibt es irgendeinen anderen Film, der ähnlich heißt? Ich weiß nicht. Ich habe den immer, ich hatte das wie ein Fußballfilm oder sowas.
Naja, sie absolut spielen Giganten. Einmal Fußball.
Ja, auf eine andere Art und Weise, die ich sogar ganz gerne mag. Aber ich weiß es nicht, warum. Ich habe absolut Giganten immer mit sowas wie, keine Ahnung, Billy Madison oder sowas verglichen im Kopf.
Beckham.
Ja, ich dachte immer, da würde es um Sport gehen, um Fußball oder um irgendeine andere Ballsportart oder sowas. Oder Rugby oder halt Football oder Rugby oder irgendwie sowas. Ich habe den Film im Kopf, dachte ich immer, da würde es irgendwie um Sport gehen oder um Sportmannschaft oder irgend sowas. Keine Ahnung, wieso ich darauf komme. Aber vielleicht war das auch schon die Blockade im Kopf, dieser Riegel, der vorgeschoben wurde, wenn ich an diesen Film gedacht habe oder das Plakat gesehen habe. Ja, jedenfalls, ich habe eine deutsche Komödie erwartet, im weitesten Sinne. Ich dachte halt, das wäre auch so eine, ich hatte mir vorgestellt, es ist eben so eine deutsche Gag-Komödie mit ein bisschen angestaubten Witzen und über die man eher so leicht schmunzeln muss und sich dann meistens doch eher fremdschämt, wenn man mal gelacht hat. So in die Richtung dachte ich eher, geht das. Und ja, das waren eigentlich auch meine Erwartungen so richtig, weil, ja, also ich dachte, das wäre ein Sportfilm, über den man und gerne lacht. Das war eigentlich so meine Erwartung bei dem Film. Und ja, auch hier wieder mal, wie jetzt öfter in letzten Zeiten, lag ich doch relativ weit daneben mit meinen Erwartungen natürlich. Für alle, die den Film jetzt schon kennen, werden sich denken, wie kommst du denn auf den Quatsch? Also es geht, wie gesagt, haben wir schon rausgehört, es geht eigentlich um Freundschaft. Das ist ja das Leitmotiv von Absolute Giganten. Es ist ein Film über Freundschaft, über Zusammenhalt, über, ja, Hamburg natürlich auch, was ich natürlich sehr gefühlt habe. Ich bin zwar jetzt nicht mehr Hamburger, was mir immer noch ein bisschen so im Herzen wehtut, weil ich die Stadt natürlich nach wie vor sehr, sehr liebe, aber so ganz weit weg bin ich ja jetzt auch nicht und habe immerhin auch 8 Jahre da gelebt. Von daher auch schön, dieses 1999 Hamburg da so eingefangen zu sehen. Man kann schon sagen, es ist ein Film, der auch um Hamburg geht, weil es nicht unerheblich ist, einfach die Bilder auch des Films da wirken zu lassen. Und es ist natürlich auch ein Film, der so ein bisschen um Selbstfindung geht, seinen Platz im Leben finden, Verwirklichung und gleichzeitig auch natürlich so ein bisschen Brennpunkt fast schon, kann man sagen. Also die drei Figuren hier, Floyd, Rico und Walter, sind alles eher Kinder des Speckgürtels, sag ich mal. Also es sind jetzt keine High-Society-Clique so, sondern es sind einfach grundbodenständige, maximal Mittelschichtler, eher sogar noch ein bisschen drunter. Ne? Also gerade bei Rico zu Hause sieht man es halt, wenn man so mal die Blicke hinter die Fassaden der Wohnungen da wirft. Viele Geschwister auf engem Raum, die Mutter irgendwie Kettenraucherin und alles geht halt ein bisschen drunter und drüber. Er arbeitet total frustriert in so einem Fastfood-Restaurant, Schnellimbiss-Ding als man kann es nicht mal Koch nennen, eher so Bratenwender. Lebender. Und alle sind halt so ein bisschen abgefuckt und haben nicht so richtig Perspektiven, aber eben, was sie zusammenhält und was so ihre Laune oben hält, ist eben einfach die Freundschaft, das Abhängen, das zusammen feiern, Quatsch machen, die Nacht zum Tag machen mit Walters getunten, gepimptem Wagen durch Hamburgs Straßenbrettern, auch schon direkt die erste Auftaktszene, wo sie diesen Typ abhängen wollen, dann der Motor halt durchbrennt natürlich und sie diesen kurzen Battle auf der Straße verlieren. Und aber das ist so der Kern eigentlich, worum es im Film geht. So groß ist der Plot tatsächlich halt eben nicht, sondern es geht mehr um diese Freundschaft, dieses Lebensgefühl als der ganze Film ist quasi so eine Anekdote eigentlich. Und der Hauptteil des Films spielt ja quasi in einer Nacht. Denn es geht quasi eben darum, dass Floyd halt seinen Jungs sagt, ey, ich muss hier raus, so. Er war nicht im Knast, sondern er war auf Bewährung, ne?
Ja, es wird halt nie so richtig gesagt,
genau.
Warum er auf Bewährung war.
Genau, er war auf Bewährung 2 Jahre. Und jetzt, wo er halt eben wirklich jetzt endgültig, in Anführungszeichen, dann eben frei ist, will er quasi ein Schiff nehmen, er will auf See gehen, mit so einem Frachterschiff und einfach mal raus und weg und was Neues sehen, was Neues erleben. Und ja, die Freunde sind natürlich am Boden zerstört, weil sie einen engen Bund hegen und machen dann quasi diese letzte Nacht, die sie haben, denn er sagt ihnen das quasi, hey, übrigens, ich bin morgen weg. Diese letzte Nacht wollen sie halt zur besten Nacht quasi ihres Lebens machen. Das klingt, also das sagen, das wird nicht so gesagt, aber das ist so ein bisschen, was natürlich mitschwingt. Wir wollen noch einmal zusammen irgendwie gute Zeit haben und einen drauf machen und so. Und in dieser Nacht passieren dann eben allerlei wilde Dinge, die natürlich alle total übertrieben sind auf der einen Seite. Also ich glaube, so viele Anekdoten, wie in einer Nacht da passieren, so viele haben manche Leute in 10 Jahren wahrscheinlich nicht erlebt. Aber es ist natürlich super unterhaltsam. So die Jungs gehen auf den Kiez, ne? Das sage ich auch wieder, gerade als Hamburger selbst oder als Hamburg-Fan kriegt man da eben auch echt viele schöne Bilder. Vor allem eben gerade, wenn man es auch von heute kennt, so ein bisschen den Vergleich, ne, wie es früher aussah. Das ist schon echt spannend, wo man ein bisschen mitgucken kann, wo sind sie gerade, was kann man da erkennen, auch so, wo ist gerade gedreht, wo halten sie sich auf. Und sie gehen feiern, sie verärgern Elvis Presley-Fans, sie machen irgendwelche sabotieren Stunt-Shows, sie spielen das wohl aufregendste Kickerturnier, was ich in meinem gesamten Leben jemals gesehen habe. Und ich wirklich bin absolut begeistert und frage mich ganze Zeit immer noch, wie kann man denn so spannend ein Kickerturnier inszenieren? Das ist ja wirklich, also das ist ja spannender als jedes echte Match. So. Und ich bin ja kein Fußballfan, deswegen, ich mag Kickern so.
Ich wollte gerade sagen, Tischkicker hat jetzt sehr wenig mit
Fußball zu tun. Genau, wollte ich nur sagen, genau. Ich bin aber Kicker-Freund. So. Ich kicke auch gerne mal in der Bar, irgendwie in der Kneipe. Total cool. Aber wie geil kann man denn ein Kickerturnier inszenieren? Ja, mit der Kamera, die auch wirklich so über den Tisch den Ball verfolgt und mit Trickshots und dazu natürlich dann hier, wie heißt das? Snake, ne?
Snake.
Genau. Snake, der Kickergott im Keller mit eigenen, natürlich diesen Kickerhandschuhen. Das war, muss ich wirklich lachen, weil diese Art Typen, die waren früher auch immer bei mir in der Heimat, wenn wir dann unserem Stamm lokal in der Stammkneipe gekickert haben, da kamen auch immer solche Typen rein, die dann dich herausgefordert haben und bevor es losging, haben sie erstmal ihre Lederhandschuhe angezogen, ihre Kickerhandschuhe. Da wusstest du immer schon so, okay, jetzt kommt die Elite. Das waren dann auch die, die dann beim Kickerturnier immer dann irgendwie, wo wir dann, keine Ahnung, 10 Euro, 10 Mark noch gesetzt haben, Anfang 2000er, später Euro, kamen die dann rein und haben einen Huni hingelegt. Und du warst so, okay, ich bin raus. Und genau so ein Typ ist halt Snake, der da in einem schäbigen Keller einer Kiez-Kneipe oder eines Kiez-Schuppens. Weißt du, welcher Laden das ist? Ich habe es leider nicht erkannt. Oder?
Ich bin mir relativ sicher, dass es das Headcrash ist.
Es ist das Headcrash, ja?
Ja, vom, der ganze also sie sind ja nur im unteren Bereich, aber der gesamte Aufbau, wo die Garderobe ist, wo die Treppe
ist. Ja, das stimmt. Es sieht halt doch natürlich komplett anders aus, aber vom Aufbau dachte ich auch erst ans Headcrash tatsächlich, ja. Ja, jedenfalls, sie begeben sich in den Keller und da ist halt dieser super Lemmy-Verschnitt, mit dem Motorhead-Lemmy-Verschnitt, sag ich mal, und mit Hut und Schlangentattoo am Hals, der da eben der Hardcore-Kicker-Dude ist und sie spielen halt um Geld, ums Auto und um ihre Ehre und ach, das ist großartig. Großartig von vorne bis Ende, diese ganze Szene, der ganze Aufbau, richtig, richtig gut. Und dann, sie treffen dann noch irgendwie eine Freundin. Da geht es dann noch um Alkoholabsturz und auch noch Absturz ins Krankenhaus. Und also, wie gesagt, diese Nacht bietet wirklich eigentlich alle Höhen und Tiefen, die so eine letzte Nacht unter besten Freunden bieten muss. Und das ist wirklich alles fantastisch, fantastisch inszeniert, fantastisch gespielt. Man glaubt den dreien auch einfach diese Freundschaft. Die machen das so gut. Mit allen blöden Witzen, mit Insidern, die du nicht verstehst, aber die auch so rübergebracht sind, dass du die nicht verstehen musst, weil du weißt, das verstehen nur die, das ist okay gerade. Und einfach mit so Sticheleien und einfach gutes, die drei geben einfach so ein richtig gutes Freundschaftsgefühl wieder. Und wo ich dann aber total überrascht war und was noch mehr weg von dem geht, was ich von dem Film ja eigentlich erwartet habe, sage ich ja als so klassische deutsche Komödie, ich hatte schon so Angst vor so Axel Stein-Humor oder sowas. Wo der Film ja in eine ganz andere Richtung geht, sind ja so sehr krasse melancholische Momente.
Ja.
Die mich richtig krass erwischt haben irgendwie. Vor allem halt um Floyd natürlich, der einfach omnipräsent natürlich dieses Ding versprüht, so ich weiß, ich muss hier mal weg, aber eigentlich werde ich es auch krass vermissen. Und dann hast du halt so, das klingt jetzt plakativ, aber dann hast du halt einfach so Szenen, wie sie halt im Auto fahren und der starrt erstmal minutenlang aus dem Fenster und denkt halt wahrscheinlich drüber nach, so soll ich wirklich abhauen so, oder soll ich nicht doch hier bleiben bei meinen Boys und so.
Ja, und dieser ganze, und, das ist ja dann gegen Ende, wenn sie über die Kühlbrandbrücke fahren.
Ja.
Und man das, wie heißt denn das Lied? Crescendo? Hört und er seinen inneren Monolog hat über die Wunderkerze. Es ist eine so wunderschöne Szene einfach.
Ja, das ist natürlich so der Peak des Ganzen, aber das wird ja schon im Laufe des Films immer wieder eingestreut. Also solche kurzen Innehaltemomente hat der Film ja durchgehend, was ihn immer wieder mal kurz so ein bisschen rausholt aus diesem Nonstop-Anekdoten-Fun-Ding so ein bisschen. Und das passt sehr gut. Und dazu halt, und das ist halt wirklich der absolute Main-Star dieses Films, ich bin absolut hin und weg von diesem unfassbar krassen Score. Ja. Und also diesem Main-Theme, das ist ja glorreich. Also das kann ich gar nicht anders beschreiben, das ist ja genial. Ich habe jedes Mal so eine Gänsehaut gehabt, wenn das eingesetzt ist. Es ist ja fantastisch, dieser Score.
Das war auch, wir haben den Film im Savoy gesehen.
Ja, oh Gott, ich beneide euch wirklich.
Im Rahmen der Eine Stadt sieht einen Film-Reihe, wo in allen Kinos der Stadt ein bestimmter Film gezeigt wird. Und der Film ist halt, er lebt sehr von Hamburg. Und das Savoy hat eine fette Soundanlage. Und der Soundtrack dann. Das war wow. Also, das war super intensiv.
Oh, das glaube ich. Das hätte ich auch gerne erlebt, ja. Das glaube ich richtig gerne. Das ist fantastisch. Dieses Main-Theme, das geht mir so unter die Haut. Und das dann zusammen mit den Bildern und dieser Stimmung, der Score ist ausschlaggebend prägend für diese Stimmung. Und das greift so schön ineinander. Und wie gesagt, und jedes Mal, wenn du halt irgendwie gerade auf so einem Peak bist, so was dieses übertriebene fast schon angeht, diese Exzess, der dann doch irgendwie stattfindet, dich jedes Mal so ein bisschen wieder rausholt und trotzdem dann immer dieses, ja, dieses, diese Entscheidung mitträgt, ne, die er getroffen hat oder die er jetzt treffen will. Und das zieht sich ja dann wirklich auch bis zum Ende durch. Und ja, man kann dem Film halt wirklich, wenn man böse sein will, vorwerfen, er hat halt nicht so viel zu erzählen. Und das stimmt irgendwie auf seine Weise. Der Grundplot ist halt denkbar simpel. Aber durch diese vielen kleinen Momente, die dann da passieren, über diese ganze Nacht hinweg, so jede Kleinigkeit gehört halt dann dazu, zu diesem letzten Erlebnis für die drei. Und das klappt halt super gut. Das klappt unfassbar. Das ist eine geile Harmonie. Das ist so ein wilder Ritt. Und gleichzeitig irgendwie ist es halt doch so alltäglich. Also so wird auf dem Kiez jetzt Wochenende gefeiert. und das ist einfach richtig vereinnehmend so. Du willst eigentlich gerne auf dem Rücksitz sitzen und mitfahren mit den drei und mit Spaß haben. Und und natürlich auch dieses Lebensgefühl, was da so ein bisschen aufgemacht wird, dieses Stück Freiheit, ne, was man sich dann im Zweifelsfall mit seinem Auto mit eingeschlagenen Scheiben erkämpft noch. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schön und irgendwie rührend und irgendwie so einlullend. Und das fand ich wirklich richtig stark, ja. Und man muss ja auch leider sagen, ne, das wusste ich auch tatsächlich gar nicht, der Frank Gehring, der den Floyd spielt, den man vielleicht übrigens auch vielleicht kennt aus Funny Games zum Beispiel, hat auch bei Haneke ja auch schon mitgespielt in einer Produktion, der ist ja schon tot, ne? Der ist ja 2010 mit 38 an einer Gallenkolik gestorben, ey, unfassbar. Mit 38, Alter, ich bin 35, ich werde jetzt 35, jetzt 3 Jahre älter als ich. Einfach aus dem Leben genommen, unfassbar krass. Hat mich echt geschockt, so dass ich das nachgelesen hatte. Und ja, ansonsten auch hier den Rico, den Florian Lukas, der ist ja auch echt gut dabei, ne? Der hat hier gut bei Lenin, kennt man ihn wahrscheinlich, oder auch der hat bei Grand Budapest gespielt.
Da muss ich auch ein bisschen grinsen, als ich das gesehen habe.
Ja, ja. Also der macht ja auch seinen Weg. Und natürlich, und das ist mir wirklich in der Mitte des Films irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ach echt? Erst?
Und ja, total. Ich war da wie ganz raus. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht erstmal. Und dann dachte ich mir irgendwann so, alter Moment, den Walter. Den kennst du. Irgendwo dieses Gesicht. Irgendwo kommt dir das bekannt vor. Und ich so, nein, warte mal. Nein, das ist nicht dein Ernst. Und ich google halt so und das ist halt fucking Technik. Das ist halt Antoine Monnaux Junior. Es ist fucking Technik. Aber natürlich auch bekannt aus Das Experiment oder Lambok natürlich. Hat er auch gespielt, klar. Aber es ist fucking Technik. Und ich kotze, es war so, you cannot unsee it. Es war so, fuck. Es ist fucking Technik. So, ja. Aber er macht es natürlich auch fantastisch, ja. Also die drei, super. Und ich habe dem jetzt mal in Letterboxd-Sprache, habe ich dem 4,5 von 5 gegeben. So, ich hatte den halben habe ich jetzt irgendwie dann doch weggenommen, rein filmisch, weil ich gesagt habe, okay, klar, der ist irgendwie schon dünn auf seine Weise. Aber alles andere dafür. Ist halt fast perfekt so. Also ich war völlig gebannt, der hat mich komplett abgeholt, der hat mich mitgenommen, der hat mich aufgrund der Hamburg-Liebe, aufgrund dieser Schönheit der Melancholie da drin irgendwie, war einfach eine schöne kleine Geschichte und das eben auch als Regiedebüt hier von Schipper, was er für ein geiles Auge für kleine Momente hat, wie sie an der Tankstelle da tanzen und solche kleinen, so kleine Blödsinn-Szenen, die aber so einen geilen Impact haben. Das musst du erstmal hinbekommen. So, das fand ich wirklich beeindruckend. Von daher, ey, ich kann gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ey, absolute Giganten ist absolut gigantisch, habe ich geschrieben. Und genau das ist es halt auch. Ein toller Film, wirklich ein ganz, ganz toller Film. Wird wandert bei mir auf jeden Fall auf der deutsche Filme-Skala ganz weit nach oben. Ich habe es ja schon öfters, glaube ich, im Podcast jetzt mittlerweile gesagt. Wer immer noch sagt, es gibt keine guten deutschen Filme, dann habt ihr keine Ahnung und habt einfach das Falsche bisher gesehen. Es gibt sie und das ist ein Beweis mit dafür. Von daher, danke für diesen Schaubefehl.
Bitte, bitte. Es gibt noch 2 ganz kurze Sachen, über die ich schnell reden möchte.
Ja, klar.
Einmal gegen Ende, wie geil ist diese Eismaschine?
Ey, Digga, wieso gibt's sowas nicht mehr?
Ich weiß es nicht. Salmonellen wahrscheinlich, aber.
Da kommt einfach halt so, ja, so Eisbecher raus, also geschlossen mit Deckel und dann kannst du geil Eis snacken, einfach so. Ja. Mega und geil.
Was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte,
ja,
war, dass der Film zumindest in der ersten Hälfte ja durchaus den sozialen Stand der Dreien sehr krass in die Geschichte einwebt. Man hat dann eine Szene in der Eckkneipe mit den typischen Nasen, die da halt versacken. Und wie die drei, vor allen Dingen Rico, sich halt darüber aufregen und sagen, so werden wir nie enden. Das hat mich irgendwie schon irgendwo berührt.
Ja, total. Wobei ja, das war so ein bisschen mitbestimmt gerührt, aber ein bisschen auch so, das war jetzt irgendwie nicht nett von dir, weil er steht ja dann auf und schreit sich halt auch so an, so von wegen so, ey, hört mal auf hier, Scheiß. Also die labern ja halt irgendwie 10 Minuten Dialog zwischen diesen Thekenabhängern so, ne, und übers Leben und alles scheiße und irgendwie.
Hitler überhaupt. War Vegetarier.
Genau. Das wird, merkt ihr mal Hitler, ein Satz, den ich nicht oft sage, aber merkt ihr mal Hitler, darauf komme ich gleich nochmal. Und dann sagt Rico also von wegen, springt er ja auf, ist mega sauer und sagt so, ey, wir sind nicht verantwortlich für euer miserables Leben so und geht. Und da war ich so, ja, du hast schon recht, aber es war trotzdem nicht nett von dir gerade so im Moment. Aber ja, absolut, da sage ich ja, auch mit den Blicken in die Wohnungen, in die Arbeit, die Arbeitsstätten, die sie ausführen, ist es halt alles nicht so geil, so, ne, es ist halt alles relativ kacke, so was bei denen sozial abläuft, so, das sagte ich ja am Anfang, genau. Und ey, Hitler,
ist ein Thema.
Wie oft wird in dem Film Hitler verglichen? Was ist schon, also, gibt es dafür einen Grund, weißt du das? Ich hab leider nichts dazu gefunden. Okay, also immer irgendwie in einem weirden Kontext, so dass es irgendwie nicht, also es, irgendwie passt es dann auch immer, so, weil, also, das ist immer dieses, was ist schlimmer als Hitler-Vergleich, so. Aber irgendwie dreimal im Film gibt es irgendwie einen Hitler-Vergleich auf irgendein Thema und ich dachte, was haben die denn mit Hitler die ganze Zeit? Ja, okay.
Und also aus heutiger Sicht dann gibt es doch dezent viele Schwulenwitze.
Ja, wird später besser in der ersten Hälfte, krass. Und ja.
Weil ich musste auch dieses Mal über die ganze Szene bei Walter zu Hause bei seiner Oma doch ziemlich lachen.
Ja, ich konnte auch drüber lachen, weil sie jetzt ja auch, also es ist halt Humor mit einem schwulen Kontext, aber sie. Es ist ja nicht schwulenfeindlich, möchte ich jetzt mal in den Raum stellen. Zur Diskussion.
Ja, da sind also, die falschen Ansprechpartner.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen. Ich kann jetzt natürlich nicht aus der Warte heraus eines Homosexuellen sprechen. Wenn es Homosexuelle also persönlich beleidigt, dann ist es kacke. Ich hatte jetzt noch das Gefühl, dass es noch so gerade an der sie benutzen das nicht, um zu diskreditieren ist, aber wie gesagt, sind wir natürlich nicht genau, wie du sagst, die Falschen, das zu beurteilen. Es ist mir aber auch trotzdem leicht unangenehm aufgefallen, muss ich auch leider sagen, ja. Zum Glück, wie gesagt, ist das am Anfang, gibt es so 2, 3 Szenen, ab der Hälfte ist es zum Glück nicht mehr so ein Thema, wobei sie ja in der, also korrigiere mich auch da, aber ich meine, das Headcrash, wenn es das war, soll ja auch eine Schwulenbar sein, oder? Wirkte so ein bisschen, weil ja auch die Typen da bei Snake im Keller alle so leicht porträtiert werden, wie man Homosexuelle gerne im Ende Klischee darstellt. Genau.
Wobei deswegen. Ich sehr überrascht über die Mucke war. Aber hey, die 90er, ne?
Ja, das stimmt. Nee, aber da hast du vollkommen recht. Das war so ein Comedy-Punkt, der mir auch negativ aufgefallen ist. Würde man heute zumindest auf jeden Fall nicht mehr so machen, ob es auch richtig so ist. Es war aber noch so im Rahmen, dass ich nicht komplett kotzen musste darüber, wie bei, keine Ahnung, Der bewegte Mann oder so. Weil da ist es deutlich schlimmer.
Ja. In Ordnung.
Ja, jedenfalls ab davon, ein wirklich, 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 wirklich toller Film.
Freut mich mega. Dann?
Ja, dann lass uns mal vom Kiez in dunkle Laboratorien gehen und
Chicago war es, oder?
Es müsste Chicago sein, ja. Und lass uns mal schauen, was sich hinter deinen Banderolen verbirgt.
Ein ziemlich hässliches Gesicht. Und zwar.
Ja, aber du wolltest über den Film reden. Entschuldigung.
Ich habe von dir bekommen Darkman aus dem Jahr 1990 von Regisseur Sam Raimi.
Sie zerstörten alles, was er besaß. Alles, was er liebte. Alles, was er war. Doch dann bekam das Verbrechen einen Todfeind und die Gerechtigkeit ein neues Gesicht.
Ich hatte Angst, dass du mich vielleicht nicht mehr willst.
Natürlich will ich dich immer noch haben.
Die gute Nachricht ist, dass ich nun weiß, wer uns diese kleinen Schwierigkeiten macht. Mach ihn fertig.
Bekannt für die erste Spider-Man-Trilogie, für Evil Dead und auch schon in diesem Podcast vertreten durch Drag Me to Hell in einer unserer allerersten Folgen. Ich glaube, Folge 5 oder so, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das ist schon ein bisschen her, ja.
Gott, machen wir die Scheiße hier schon lange. Im Cast haben wir als
da Hauptfigur konnten wir noch zusammensitzen in einem Raum.
Ja, weil du nicht am Arsch der Heide gewohnt hast.
Ja, weil keine Pandemie war, das wollte ich damit eigentlich eher sagen, aber gut.
Ja. In der Hauptrolle haben wir als Peyton Westlake, einer der witzigsten Namen irgendwie, Liam Neeson. Eine Sache, die mich unendlich überrascht hat, Frances McDormand als Julie Hastings.
Hat mich auch wieder umgehauen. Ich habe ihn jetzt auch noch mal geguckt, natürlich zur Vorbereitung, weil ich auch lange nicht mehr gesehen hatte. Und ich war auch so, what?
Vor allen Dingen, also ich weiß, ich kenne sie halt mit Mütze auf aus, wie heißt der Coen-Film? Fargo.
Ach so, ja.
Mit der Polizeimütze und halt grau meliert aus Three Billboards. Und sie dann mit dieser blonden Lockenmähne zu sehen, war schon irgendwie witzig. Colin Freels als Louis Strack Jr. und Larry Drake als Robert Durant. Der Film hat keine Vorlage, auch wenn er sehr comicartig wirkt. Sam Raimi hat die Story selbst geschrieben und dann mit Drehbuchautoren zusammengearbeitet. Und der Film hat für Sam Raimi als Director und für die besten Spezialeffekte in Steaks gewonnen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es gibt einige Fassungen von diesem Film auf DVD und Blu-ray und ich würde immer raten, zur Blu-ray-Fassung zu greifen, denn die DVDs sind in 90% der Fälle geschnitten. Ich konnte jetzt in den Schnittberichten nicht so ganz nachvollziehen, was das ist. Was ich allerdings hingegen finden konnte, war einer der allerwitzigsten Schnitte aller Zeiten, nämlich weil man die britische Fassung übernommen hat, fehlen rund 2 Sekunden oder so, ganz am Anfang, bei dem man einen Mann mit Nunchakos sehen kann. Und das war der Grund, warum diese Szene rausgeflogen ist.
Die Szene ist auch mega dumm. Ist mir auch wieder aufgefallen, weil die sagen halt so, durchsucht sie und er rennt einfach mit dem Nunchak los und schleudert so dort rum. Also so.
Und?
Du sollst ihn durchsuchen, nicht umhauen.
Und ein paar Sekunden später fällt auch ein Nunchak auf den Boden bei der Waffendurchsuchung. Ist super weird, aber einer der witzigeren Schnitte.
Man muss dazu aber auch natürlich sagen, dass Darkman ja mal indiziert war. Und der war mal ab 18, beziehungsweise also er war ab 18, dann war er indiziert. Und jetzt inzwischen ist er ja neu aufgelegt, neu geprüft, ab 16 ungeschnitten. Von daher, ja, wie man was sagt, am besten die neuen Blu-rays kaufen, da ist er Anker drauf.
Finde ich auch komplett gerechtfertigt. Auf Amazon Prime, wo ich ihn jetzt mir geliehen habe, wird er immer noch als ab 18 eingestuft.
Ah, okay.
Aber ich habe jetzt keinen der Schnitte gesehen. Es gab zum Beispiel mal eine RTL 2-Fassung ab 18, die irgendwann mal gelaufen ist, wo so ziemlich alles rausgeschnitten wurde. Es sind irgendwie 4 Minuten, die fehlen. Oder 3 Minuten 39 Sekunden. Ja, also einiges. Finde ich ganz spannend.
Wobei man ja auch sagen muss, um kurz vorzugreifen schon mal, da reden wir gleich noch drüber, natürlich, also du wirst es wahrscheinlich erwähnen, aber nur mal so in den Raum schon mal gestellt, man muss ja auch sagen, dass der Film eigentlich relativ harmlos ist. Gerade für einen Raimi und natürlich muss man immer an die Zeit bedenken, aber eben sowas wie Darkman, das würde heute halt sofort easy ab 16 durchgehen, aber sieht man halt auch, wie sich die Zeit verändert hat, ne?
Ja. Auf der IMDb hat der Film eine 6,4, Metascore von 65 und bei Letterboxd steht er bei 3,3. Also alles recht nah beieinander, so in den Wertungssystemen. Meine Erwartungen. Ich wusste, dass es sich um eine Rache-Story handelt. Ich habe von dem Film mitbekommen über Fernsehzeitungen, weil der sehr häufig im Fernsehen lief und da immer gute Bewertungen hatte bei der Fernsehzeitschrift, die wir zu Hause hatten und war eigentlich ganz interessiert. Und das war auch als ich habe den mit meiner Verlobten zusammengeguckt, beziehungsweise sie hat sich mehr um den Hund gekümmert und der Film lief nebenbei, während ich den geschaut habe. Und als ich ihr so gesagt habe, ja, es geht um Liam Neeson und irgendwie rächt er sich, mehr weiß ich auch nicht. So, ach, das, was er immer tut? So, ja, irgendwie schon.
Ja, sehr gut. Sie hat recht.
Ja, irgendwie schon. Dann wusste ich natürlich, dass es irgendwo doch ein düstererer Plot ist. Und da ist mein Kopf interessanterweise direkt zu The Crow gewandelt. Mal so, schauen wir mal. Und es handelt sich um Sam Raimi Prä-Spider-Man. Wie du schon vielleicht, wie du angeteasert hast, ich habe mich auf einige brutale Szenen eingestellt, vor allen Dingen, als dann bei Amazon Prime kam, ab 18. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass die Verlobte mitschaut, weil sie hasst Horrorfilme wie die Pest. Naja. Doch wollen wir doch erstmal erörtern, worum es in diesem Film überhaupt geht. Außer, dass es sich recht. Aus der OFDB von Moonshade. Die Erfindung einer dauerhaft funktionsfähigen synthetischen Haut ist der Traum des Wissenschaftlers Dr. Peyton Westlake. Und sein Produkt hält sich inzwischen für genau 99 Minuten, ehe es sich wieder verflüssigt. Der Durchbruch ist nahe, als eine Schlägerbande unter der Führung des sinistren Durant in sein Labor eindringt und die Herausgabe eines Dokuments verlangt, von dem Westlake nicht weiß, Drake foltert Westlake und sprengt schließlich das Gebäude, wobei Westlake starke Verbrennungen davonträgt und in den Fluss katapultiert wird. In Abwesenheit für tot erklärt, hat er aber überlebt und nimmt sich mittels seiner Haut nun den Verbrechern an, die einen Korruptionsskandal vertuschen wollen. Er spielt die Verbrecher gegeneinander aus und muss sich beeilen, denn seine Freundin Julie Hastings ist auch in Gefahr. Jo, ich musste in den ersten Minuten schon sehr lachen, weil wir haben am Anfang ein Standoff von zwei Gangsterbanden, einmal der Bande von Durant und random Waffenschiebern, keine Ahnung, was das da waren, ist auch nicht wichtig, aber sie wurden auf Waffen gefilzt, ihnen wurden die Waffen rausgenommen und abgenommen, außer dem Typen, der ein Holzbein hat. Das wurde natürlich nicht überprüft und natürlich handelt es sich dabei um ein Maschinengewehr. Super dumm, aber ich musste halt schon hart lachen.
Ja, das ist schon echt Comic Relief hoch 10, ja.
Und da dachte ich schon, okay, dann kann ich mich darauf einstellen, dass es so diesen ich habe die Filme ja nicht gesehen, aber ich weiß, Evil Dead 2, Army of Darkness Vibe vielleicht irgendwo hat. Dass es dann doch eher lustig wird. Dazu später mehr. Da wird allerdings im Anfang auch schon relativ klar gemacht, dass es auch Momente geben wird, die wehtun. Durant schneidet nämlich dem Kontrahenten mit einem Zigarrenschneider die Finger ab. Und wie man später auch erfährt, hat er das nicht zum ersten Mal getan. Ist schon eine unangenehme Szene. Und auch wenn, also man sieht es nicht direkt, das hätte ich irgendwo dann doch erwartet. Aber Geräusche und wie der andere Bösewicht schreit, hat schon, sein Übriges ist getan. Das war schon nicht unangenehm. Es wird relativ schnell etabliert, dass wir in einem 90er-Film sind, in dem es Weird Science gibt. Diese gesamte Geschichte um diese künstliche Haut ist so herrlich Banane, vor allen Dingen mit den Gerätschaften, die da sind, dass es, ich habe mich enorm unterhalten gefühlt. Ich fand das super lustig. Allerdings, und da dachte ich, dass der Film mehr draus macht, kannst du mir erklären, warum am Anfang erklärt wird, dass diese künstliche Haut sich im Dunkeln nicht zersetzt?
Weil der Film Darkman heißt.
Danke. Das ist der einzige Grund. Das wird nie wieder irgendwann relevant. Nein.
Du denkst halt die ganze Zeit dann so, wahrscheinlich kann er dann eben nur nachts raus und muss tagsüber wieder rein. Aber nö, das Zeug zersetzt ja eh nach Zeit.
Was auch viel cleverer gewesen wäre, später, wenn er sich dann wieder mit seiner Dame trifft. Aber hey,
das stimmt.
Wäre clever gewesen. Der Anfang ist so ein bisschen, ja, das ganze Etablieren der Figuren etc. pp. Und des Konfliktes fand ich jetzt nicht sonderlich spannend. Wenn der Film dann mit der Folterszene sozusagen richtig losgeht, ist es schon, ja, hatte er mich. Diese ganze Folterszene geht erstaunlich lange und ist auch ziemlich fies. Also wie sein Assistent getötet wird mit dem Luftloch. Und auch wie er gefoltert wird in diesem Kanister mit blubberndem Wasser. Keine Ahnung, was da drin sein soll. Ist schon ziemlich fies. Und mir ist so eine Sache aufgefallen. Das Ding mit den Händen. Der Effekt ist super cool. Aber warum gibt's den?
Wieso nicht?
Ja, das ist es halt, ne? Es hat keine Relevanz für irgendwas anderes. Es ist einfach nur, wahrscheinlich Sam Raimi dachte sich, boah, ey, wenn so Haut wegschmilzt, das sieht cool aus. Das packen wir in den Film. Whatever. Fand ich, also es sah gut aus, und war ein schöner, ekelhafter Effekt. Und ja, der Rest ist schon eine ziemlich fiese Folterszene insgesamt. Und dann geht der Film halt los und versucht zu erklären, okay, ey, der Film heißt Dark Man. Er ist irgendwie ein Superheld. Was sind seine Superkräfte? Er kann keinen Schmerz spüren, weil irgendwelche Wissenschaftler, die ihn aus dem Fluss gefischt haben, die Verbindung seiner Nervenenden zum Gehirn getrennt haben.
Ja, was man so macht in irgendwelchen Forschungslaboren mitten in der Stadt.
Was? Also es gibt ja tatsächlich, das ist ja eine anerkannte Krankheit, soweit ich das weiß, dass es Menschen gibt, die bei denen das halt wirklich so ist, die keinen Schmerz empfinden können. Das ist zum Beispiel bei der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson bei einer Figur relativ wichtig. Die Erklärung, warum jetzt Peyton aber super stark ist, ja, und weil sein Körper nicht merkt, dass er Schmerzen hat, schüttet er andauernd Adrenalin aus. Und das erklärt einfach so eine random Doktorin, während er in einer ganz merkwürdigen Apparatur sich die gesamte Zeit dreht. Und niemand weiß, wieso.
Ja, das mit dem Drehen, das ist halt kompletter Bullshit. Der könnte auch einfach da liegen, aber nein, er muss auf so einem Rad geschnallt sein und sich die ganze Zeit drehen. Als ob er darauf wartet, so ein Messerwerfer kommt und an ihn so übt.
Also, der Film ist, ich habe mir heute ein Video-Essay angeguckt und da kam der Begriff vor auf Englisch campy. Es ist alles, du weißt, dass das alles kompletter Bullshit ist. Und also auch wirklich schwachsinnig. Aber irgendwie denkst du dir, ach ja, komm, ist ja irgendwie lustig. So zum Beispiel in dem Essay wurde als Beispiel Flash Gordon angebracht. Da weißt du halt auch, okay, das ist jetzt alles nicht geil, aber man hat damit eine gute Zeit. Und ich finde, das passt auf diesen Film auch relativ gut. Es geht dann weiter, dass er herausfindet, okay, das ist die Gangsterbande, die mich hier entstellt hat. Und meine nicht mal Verlobte, das war der unromantischste Antrag in einem Film aller Zeiten, ey. So sie auf dem Weg zur Arbeit, ey, willst du mich heiraten? Und er spürt dann zumindest bei einem Bankett oder ähnlichem seinen ersten Opfer auf, die er in der Kanalisation erstmal in Wasser hält und weitere Informationen von ihm verlangt und dann durch den Gully nach oben hält, auf eine vielbefahrene Straße. Ich musste so lachen über die Puppe, die sie da benutzt haben. Weil es einfach sehr offensichtlich ist, dass es eine Puppe ist und die wie so ein Sesamstraßending mit offenem Mund so hin und her geschleudert wird.
Ja, ist ja genau das gleiche wie die Puppe, die wegfliegt bei der Explosion seines Labors. Da fliegt auch einfach so eine starre Puppe durch einmal das Feuer durch.
Ja, da habe ich auch sehr gelacht. Das war auch sehr witzig. Ist halt mega unterhaltsam irgendwie. Und danach, was ich nicht erwartet hätte, wird der Film ja mehr zu einer Art Krimi. Dass er mit seinem Mission Impossible Masken da irgendwie versucht, diese Gangsterbande auszuhebeln. Und das fand ich erstaunlich unterhaltsam und spannend auch, sich das anzugucken. Es gibt ein paar coole
Szenen. Ja, weil Frage an dich an der Stelle, war das auch deine Erwartung, dass er so vorgeht, sag ich mal? Oder war deine Erwartung jetzt eigentlich, er macht einfach den klassischen Slasher und wartet nachts in ihrem Zimmer, um sie abzustechen oder so? Oder hast du damit gerechnet, dass es so, sag ich mal, doch eher clever ist, in Anführungszeichen?
Das meinte ich ja eben gerade. Nee, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass es dann diesen Twist nimmt. Und es war wirklich eher, ich dachte eher an die The Crow-Rache-Geschichte eben. Und ja, Film geht ja dann doch sehr anders damit um. Vor allen Dingen, weil Peyton, das sieht man auch im Finale, einfach enorm, ja, wie du schon sagtest, clever auch mit der Situation umgeht. Das mit den Masken finde ich super cool. Das mochte ich auch schon bei Mission Impossible irgendwie. Und es gab so eine Sache, die habe ich mir dann überlegt. Denn ein durchgehendes Thema in diesem Film ist ja, dass er sich für ein Monster hält. Ja. Das bekommt man dann auch mit auf dem Jahrmarkt, wird einem das ja mitten ins Gesicht geschrien. Eine der der schöneren Trickeffekte mit den gebrochenen Fingern. Und mir ist dann aufgefallen, dass er ja aktiv eigentlich nur am Ende jemanden umbringt. So, der Rest lässt er ja eigentlich, überlässt er sein Schicksal selbst oder deren Schicksal.
Ja, beziehungsweise wiegelt Leute gegeneinander auf, ne, dass die sich gegenseitig umbringen, ja.
Genau, sondern er hat da ja relativ wenig Aktien drin. Und am Ende finde ich das aber sehr konsequent, dass er dann den Akt vollzieht, aktiv jemanden umbringt und da sagt, ja, jetzt bin ich das, von dem ich immer dachte, dass ich es wäre. Und da so eine Art Charakterentwicklung ihr Ende findet. Das fand ich irgendwie, das hätte ich nicht erwartet, dass der Film mit der Figur dann doch so viel macht. Neben all den Schwachsinn, den der Film dann doch irgendwo hat. Er ist keine reine Komödie. Da hat man irgendwie zu wenig Witze in dem Sinne, mal abgesehen von dem Holzbein am Anfang. Aber ich musste doch mehr lachen, als ich es irgendwie erwartet habe.
Mehr lachen, als du solltest, ja.
Ja, er ist an manchen Stellen, gerade aus heutiger Sicht, sehr unfreiwillig komisch. Aber das trägt zu seinem Charme bei. Der Film ist charmant. Und ich habe mich auch die gesamte Zeit gefragt, so, du weißt, Bruce Campbell hatte in jedem Film von Sam Raimi, außer in Drag Me to Hell, einen Gastauftritt. Habe ich den jetzt übersehen? Aber nein, er ist ganz am Ende. Und den fand ich sehr schön.
Ja, der ist auch noch mal super. Und auch so clever wieder, ne? Also, ja. Er passt halt so gut. Ja, finde ich auch. Und weil du gerade sagst, so unfreiwillig komisch, charmant, ja, genau, alles. Und gleichzeitig aber auch so angenehm weird. Und dann doch wieder halt auch die seine Maske, wenn du ihn mal ohne Bandage siehst, ist schon eklig.
Ja, auf jeden Fall.
Ist schon alles nicht so schlecht und ist schon echt ganz schön, ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen.
Ja, ist, wie gesagt, die Trickeffekte sehen ziemlich gut aus. Und ich kann es verstehen, dass das damals vielleicht zu mit den Leuten gefremdelt hat in irgendeiner Form. Der Film hat, um mal so ein bisschen Richtung Fazit zu gehen, hat einige richtig krasse Momente, die im Kopf bleiben. Wie eben die Folterszene mit dem Bottich da oder das mit den gebrochenen Fingern. Und von denen lebt er im Kopf weiter. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viel, was den unterhaltsam macht. Der ist auch nicht zu lang. Der geht so seine 90, 100 Minuten und unterhält dabei. Es ist kein großartiger Film. Der ist aber einfach enorm unterhaltsam. Und das hat an dem Sonntag, wo ich den geguckt habe, einfach ja, gereicht dann in dem Sinne. Mhm. Hast du noch Fragen?
Tatsächlich eigentlich nicht wirklich. Hast du eigentlich gut abgerundet? Also, es ist auch halt so ein Film, der ist halt auch im Grunde so bescheuert, aber wie du halt sagst, man kann ihm nicht wirklich böse sein, weil er, und vor allem, das ist noch so ein Ding, ist dir mal aufgefallen, wie krasses gutes Pacing ist? Da ist nie Leerlauf drin.
Wenig, ja.
Ich hatte schon ein, zwei
Szenen, wo ich mir dachte, ja, zum Beispiel die große Enthüllung, dass da noch jemand ein Bösewicht ist.
Ja, okay. Aber ich finde, der Film springt extrem schnell so von Plotpoint zu Plotpoint. Da gibt's halt wenig bis keinen Leerlauf, dass er einfach nur mal laufen lässt so. Der erzählt halt so krass stringent durch, weil er halt quasi auch mit dem Auftakt und der Vorstellung, mit der Tat selbst, mit seinem in Anführungszeichen Unfall oder seiner Entstellung, bis hin dann, dass er zum Rächer wird, das passiert halt alles wahnsinnig schnell. Das hätten andere Filme, hätten dafür eine Stunde gebraucht oder so. Und der hier braucht 20 Minuten, wenn überhaupt so. Also ich finde, das macht er, aber das hilft dem Film. Ich finde, sein Tempo hilft ihm, weil er dann doch noch so viele Facetten später mit diesem, mit dem Maskenspiel aufmacht. Die Zeit braucht er dann auch hinten raus. Und ich finde aber, der vertrödelt keine Zeit. Das finde ich echt beeindruckend, wie gut der durchzieht. So. Mhm. Ja. Und ansonsten, nee, ansonsten habe ich echt keine Fragen. Du hast eigentlich gut abgerundet von meiner Seite aus. Ich stimme dir da auch im Grunde weitestgehend überein. Ich sehe es genauso. Du kannst an dem Film echt viel rummeckern, du musst es halt aber nicht, weil er trotzdem sehr abstrus unterhaltsam ist die ganze Zeit so. Und da gibt's halt natürlich irgendwelche, wenn er da irgendwie brüllt so, meine Hände. Das ist halt alles ein bisschen Quatsch so. Aber das ist halt so netter Quatsch. Das ist halt so rhymy Quatsch. Und ja. Rhymy Quatsch funktioniert trotzdem gut, weil er sich bei dem Quatsch trotzdem was denkt so. Und wie gesagt, du hast halt einmal die Szenen, die heute so ein bisschen unfreiwillig komisch sind, einfach dem Alter geschuldet, oder die waren wahrscheinlich auch damals schon lustig, zur damaligen Zeit, weil sie einfach so ein bisschen so leicht unbeholfen wirken, vielleicht auch so ein bisschen dieses Schauspiel teilweise, weil man hat das Gefühl in dem Film, dass Liam Neeson noch nicht so richtig weiß, was er da macht, aber er ist einfach da. Aber es gibt auch genug Sachen, wo du so, auch die Szene, wo sie dann auf dem Friedhof ist, ja, weil alle denken, er ist tot. Und sie ist die Einzige auf dem Friedhof. Und du siehst einfach so, es soll halt, du denkst erst, es kommt so halt so eine Trauerszene. Und dann siehst du halt den Friedhofsgärtner da irgendwie, der so im Auto lehnt und meint so, oh, das war echt eine schnelle Beerdigung. Von dem wäre echt nicht viel über. Du bist halt so was. Und das ist halt so rhymy. Und das mag ich daran halt so sehr. Also, wenn einem das nicht total aufstößt und da jetzt echt keinen so bierernsten Film braucht, für dafür ist es halt super.
Ja, aber es ist halt auch kein Film, über den man jetzt irgendwie lange diskutieren muss.
Nee, eben.
So ist einfach rundum unterhaltsam.
Geht rein.
Jo.
Ja, ist doch gut. Bin ich doch zufrieden, dass ich dich auch wieder mal mit ein bisschen Genre nicht verschreckt habe.
Nein. Tust du ja nicht. Ich bin ja durchaus Fan.
Nur deine Verlobte verschrecke ich.
Richtig. Ob den Film, den du in der nächsten Ausgabe besprichst, auch gut reingeht, bin ich sehr gespannt. Wir bleiben im deutschen Landen.
Oh.
Und
jetzt willst du es wissen. Jetzt prügelst du mich durch die deutsche Filmgeschichte, bis ich irgendwann sage, es reicht.
Es ist sogar moderne deutsche Filmgeschichte.
Okay.
Man möchte sagen, historisch. Denn ich glaube, selten ist ein deutscher Film so gut international angekommen.
Ich wusste es. Ich wusste es, als du gesagt hast, deutscher Film. Ich wusste es. Und als du moderne gesagt hast, wusste ich es dreimal. Ich gucke Toni Erdmann.
Mhm.
Der deutsche Oscar in Hollywood.
Hat er keinen gewonnen. Und
also Anwärter. Ja. War er nominiert, oder?
Ich glaube, der war nicht mal nominiert.
Das muss ich jetzt kurz nachverfolgen. Ich meinte nämlich, war Toni.
Ich glaube, in dem Jahr war das nämlich so weird, dass es keinen deutschen Teilnehmer gab. Wenn ich mich nicht
ganz täusche. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören der Europäische Filmpreis und eine Oscar-Nominierung.
Ah, okay.
Ich bin noch nicht ganz dement, auch wenn ich alt bin.
Wer hat denn da noch mal gewonnen?
Das kannst du jetzt googeln. Ich bin gespannt.
The Salesman aus Iran.
Ah. Ja, klar, Auslands-Oscar, ne? Sicher. Ich bin gespannt. Ich weiß grob, worum es geht. Ist so ein typischer Oscar-Watchlist-Kandidat. Habe ich jetzt gar keine Emotionen, so muss ich mir überlegen, was ich davon erwarte. Bin gespannt. Kommen wir zu deinem Film fürs nächste Mal. Ich habe dir was rausgesucht, wo ich mir relativ sicher bin, dass dir das gefällt. Auf der anderen Seite, doch, eigentlich müsste es dir gefallen. Ich bin gespannt, wo du ihn findest, weil du ihn jetzt gar nicht kennst. Für mich war es, weil ich ihn jetzt auch neulich nochmal geguckt habe, vor 2 Monaten oder so, passt das ganz gut, weil für mich war es Traumaaufarbeitung. Und da du ihn aber eben nicht aus der Kindheit kennst, bin ich gespannt,
Darf ich raten?
Ja, natürlich, gerne.
Watership Down.
Nein.
Das wäre jetzt so der Klassiker gewesen.
Den kennst du auch nicht?
Nee.
Da muss ich mich aber erst wieder rantrauen, weil von dem habe ich auch ein Kindheitstrauma. Aber das hier ist das zweite Trauma und dann gucken wir mal, wie der dir heute jetzt als erstes, da bin ich mal gespannt, reingeht. Du guckst Folgendes.
Hexen!
Ja, für viele meinem oder in unserem Alter ein Film, glaube ich, der als Kind durchaus Schaden hinterlassen hat. Denn immer noch ein Film, und ich habe ihn ja jetzt noch nicht mal geguckt, und klar, er wirkt nicht mehr so wie früher, aber ich muss auch rückwirkend noch mal sagen, der hat der FSK 6 so. Nein. Nein, der ist einfach in vielen Szenen, ist der fucking gruselig so. Ich bin gespannt, was du sagen wirst.
Bin gerade am Überlegen, wir haben ja mit der Welle Nerdpool einen Kindheitstrauma-Podcast aufgenommen und da auch super viele Antworten über Twitter bekommen, und ich glaube, der Film war wenn überhaupt, nur ganz, ganz, ganz selten dabei.
Hm. Dann habt ihr entweder eine andere Zielgruppe oder die Leute sind einfach fucking abgebrüht.
Ja, wer weiß. Also ich bin gespannt. Ist bei Disney Plus, oder?
Nee, eben nicht. Ich dachte, deswegen, das war mein, ich habe ja im Vorgespräch, habe ich ja noch so lange rumgesucht. Nee, ist nämlich von Warner. Das ist kein Disney-Film.
Bidim.
Mir war nämlich auch so die ganze Zeit, dass das nämlich Disney wäre, ist es aber nicht. Nee, ich habe den dann auf Sky geguckt, weil da läuft ja auch jetzt das Remake mit Anne Hathaway. Genau, müsstest du mal gucken, gibt's zu streamen, aber wahrscheinlich musst du 3,98 investieren, wahrscheinlich, um die Prime-Leihgebühr da anzuleiern.
Gucken wir mal.
Ja. Oder genau. bei Chili, hab ich gesehen. Was immer Chili ist. Die scheint alles zu haben, aber keiner kennt's. Vielleicht muss ich mich mal Chili angucken. Die scheinen sehr große Programmauswahl zu haben. Hashtag keine Werbung. Jedenfalls, das war der Schaubefehl. Mhm. Wir sind durch. Das war wieder sehr schön. Also zweimal große Freude bei uns heute. Mal gucken, wie es nächstes Mal aussehen wird.
Da weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass es einmal keine Freude geben wird.
Aufgrund der Thematik bei Toni Erdmann wahrscheinlich.
Ich mag den nicht.
Ach, du magst, oh, jetzt, oh, ohoho. Der Herr gibt mir hier auch noch, was er nicht mag.
Edgelord.
Ja, nee, bin ich gespannt. Wenn du auch schon sagst, du magst den nicht, dann, ich weiß, dass der gespalten hat. Deswegen mal gucken.
Echt? Ich habe nur Lobeshymnen gehört.
Nee, ich kenne auch Leute, die den auch nicht mochten. Aber ja, ich werde sehen.
In Ordnung.
Ich werde sehen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Kommt auf unseren Discord. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auch auf Social Media, aber vor allem in den Shownotes. Einfach reinklicken. Und dann können wir da ein bisschen quatschen bei uns, uns über Filme austauschen, über Alltagsgeschehen, dies, das.
Über Toni Erdmann.
Ananas. Ja, auch von mir aus das. Und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe Schaubefehl wieder.
Bis denn.
Macht es gut.